Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, seien Sie herzlich willkommen zu unserem Teamgottesdienst am heutigen Sonntag hier in der Bonner Kirche. Wir feiern heute Premiere, erste Mal Teamgottesdienst hier in Bonn. Und freuen uns riesig auf den gemeinsamen Gottesdienst mit Ihnen. Danke, dass Sie alle hier gekommen sind und lassen Sie uns gemeinsam feiern, Gott zuhören, gemeinsam beten und singen. Der heutige Sonntag in Vokavit ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Er hat gerufen. Dieser Satz bezieht sich auf den Psalm 91. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Das Jahr 2025 und die Passionszeit, da heißt es auch, Luft holen, 7 Wochen ohne Panik, vom ersten bis zum letzten Atemzug, unser ganzen Leben lang, hängt davon ab, dass wir Luft holen. Rund 20.000 Mal am Tag atmen wir ein und aus, versorgen unseren Körper mit Sauerstoff, beeinflussen unseren Herzschlag und sogar die Stimmung. Der heutige Gottesdienst ist außerdem noch Auftakt für die diesjährige Bibelwoche, die unter dem Thema steht, wenn es Himmel wird. In der heutigen Predigt wird Jürgen Viertel, dem wir ganz herzlich danken für die Predigt, über die Hochzeit von Kana an und um das Fröhlichwerden predigen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern und hören, was der Herr uns sagen möchte. Der Wochenspruch für die kommende Woche aus dem ersten Johannesbrief ruft uns zu: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Welt, Werke des Teufels zerstöre. Lasst uns beten. Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns, wie die Luft, die wir atmen und ohne die wir nicht leben können. Lass uns immer wieder neu die Zeichen deiner Gegenwart mitten in unserem Leben erkennen. Mach uns stark durch deinen Geist, dass wir Zeugnis geben von deiner Liebe zu allen Menschen. Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst. Darum bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir kommen jetzt zur ersten Lesung aus dem Buch der Psalmen. Es ist der Psalm 23. Ich lese ihn nach der Version der Basisbibel. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir die Becher bis zum Rande. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Hause des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen.
Ja, wir wollen jetzt eine kurze Lobpreiszeit haben und 3 Lieder miteinander singen und in diesem Gottesdienst ankommen.
Was mich bewegt, lege ich vor dir. Am dritten Tag fand in Kanaan in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus verbrachte es in Kanaan in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Worte des lebendigen Gottes.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen still werden, wollen in der Stille beten, dass Gottes Wort uns erreicht. Wir wollen beten für Hören und für Reden. Beten wir. Wir haben den Text aus dem Johannesevangelium von der Hochzeit zu Kana gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder aus Borna, Glösa, Ebersdorf, Lichtenwalde und wo überall her auch, liebe Gäste, Bibelwoche 2025. Und die eröffnen wir mit einem besonderen Gottesdienstformat. Für Borna eine Premiere. Heiner, du hast das schon gesagt. Team-Gottesdienst. Glösa und Ebersdorf haben das schon erlebt. Aber auch nicht in dieser Kombination mit der Bibelwoche. Aber ebenso einen Team-Gottesdienst mit dem Gottesdienst-Team. Und ich als inzwischen alt gewordener Bornaer, ich sage mal schön und herzlich willkommen hier auch in der Gnadenkirche. Manche sagen ja auch Gnadendom zu unserer Kirche. Also es gibt auch Leute, die sagen Schafstall. Ja. Thema der diesjährigen Bibelwoche ist das Johannesevangelium. Also nicht das Ganze, da müsste es ja dann Bibelmonat heißen. Es geht um die 7 Zeichen, um die 7 Wunder, die das Johannesevangelium erzählt. Jeden Tag ein Wunder, eine Woche lang. Und ich gehe davon aus, wir sehen uns morgen und am Dienstag und so weiter alle hier wieder. Wir haben extra den großen Kirchsaal wieder geplant, auch für die ganze Woche, dass wir alle bequem hier miteinander Platz finden. Ich denke, da kann man sich schon mal drauf freuen. Aber ich bleibe noch ein paar Minuten bei der Vorrede beim Johannesevangelium, denn dieses vierte Evangelium in unserer Bibel nach Matthäus und Markus und Lukas, das ist auch ein bisschen besonders. Schön besonders ist das. Denn es ergänzt als viertes die vorhergehenden drei in einer Art und Weise, die ist sehr eigen. Es ist das jüngste der Evangelien. Das heißt, es ist schon geschrieben aus einem gewissen Abstand zu den Ereignissen. Und so ein Abstand, so ein zeitlicher Abstand, der schafft immer ein bisschen Überblick. Das geht uns da auch so, wenn wir die Bibel lesen, wir haben einen ganz großen Abstand zu den Geschehnissen und wir haben dadurch auch einen Überblick. Und die Bibeln helfen uns da noch dabei mit Parallelstellen und Verweisstellen und was es da alles gibt, damit wir vieles gut einordnen können und zuordnen können. Wunderbar. Und weil das für das Johannesevangelium auch ein bisschen zutrifft, also das mit dem Überblick, da ist das auch schon manchmal so wie eine Predigt. Da stecken viele, ja beinahe schon philosophische Gedankengänge mit drin. Und so ein Schwerpunkt ist da, was wir gerade auch gesungen haben, dass Jesus eben der von Gott Gekommene, von Gott Gesandte ist. Von der Geburt im Stall ist im Johannesevangelium nicht die Rede. Hier geht es um die Dimension, wenn sich Himmel und Erde begegnen. Und diese Dimension, die heißt Jesus Christus. Jahrtausende nach der Schöpfung kommt Gott wieder in seine Welt, in Gestalt seines Sohnes, ganz persönlich. Und er sieht, was da zu tun ist, und er tut, was da zu tun ist. Und der begnadete Autor Johannes, der findet da große, bedeutungsschwere Worte dafür. So wie folgendes: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also undenkbar, so ein Satz bei Markus. Wir erkennen dieser Evangelist Johannes, der war besonders inspiriert von Gottes Geist und war einer, der konnte gewissermaßen Spitzensatz an Spitzensatz reihen. Und wenn wir einen Blick werfen auf weitere Texte in der Bibel, die auch unter dem Namen Johannes da stehen, ich denke an die Offenbarung des Johannes. Martin Luther könnte das gesagt haben. Es ist aber nicht genau verbürgt. Dieser Johannes stand mit einem Bein schon im Himmel, als er das alles schrieb. Und nicht umsonst heißen die meisten Päpste Johannes. 23 Johannespäpste gab es bisher. Als ich das las zum ersten Mal, da war ich großes Kind, also fast schon jugendlich, und in der Schule wurde behandelt Goethes Faust. Ist das heute noch Schulstoff? Ich hoffe, ja. Am Anfang war das Wort. Darüber sinniert da der Faust in seiner Studierstube und er meint, er könne das Wort so hoch unmöglich schätzen, er muss es anders übersetzen, so heißt es da bei Goethe. Und der alte Faust sinniert da über Tat oder Kraft oder Sinn. Und ich erfuhr in der Schule, dass dieses Zitat aus der Bibel ist. Aha! Leider gab es sowas nicht im Haushalt meiner Eltern. Da gab es so gut wie keine Bücher und deshalb war ich Abonnent hier unten auf der Bonner Straße in der Zweigstelle der Stadt- und Bezirksbibliothek Karl-Marx-Stadt. Da unten schräg rüber vom Kino. Ja, Bonner hatte mal ein Kino. Tonfilmbühne Bonner. Das Haus steht noch. da wo die Auffahrt zum Möbelboss ist. Das Klösacher Kino steht nicht mehr. Aber da gab es auch eine Besonderheit. Wenn man da an die Kasse ging und sagte, bitte zweimal Sperrsitz, kam die Gegenfrage, Hell oder Pils? Das war Klöser. Ja. In der Zweigstelle der Bibliothek gab es auch keine Bibel. Meine Oma hatte eine. So eine alte, dicke, schwere, in Fraktur. Und die Seiten waren so gestaltet, also die haben nicht unbedingt zum Lesen eingeladen. Aber ich habe gestöbert, ich habe gesucht. Im Anfang war das Wort, das muss ja ganz vorne stehen. Stand es aber nicht. Da stand drin, schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe weitergesucht. Aha, da gibt es ein neues Testament. Gucken wir da mal beim Anfang nach. Da steht Matthäus, der schreibt auch was anderes. Ich habe es nicht gefunden. Google gab es noch nicht. Und ich war noch nicht so weit. Meine persönliche Kirchengeschichte begann erst 10 Jahre später. Da wusste ich es dann und ich besaß dann auch mehrere Bibeln und wusste, dass es bei Johannes einen Täufer gibt und einen Evangelist und dass man die nicht verwechseln soll. Nun tauchen wir ein in 600 Liter Wasser, in das erste Zeichen aus dem Johannesevangelium. Aber erst gibt es noch eine kurze Musik. Ich würde gern mit Ihnen gemeinsam nochmal den Text lesen. Können wir den nochmal haben? Wir haben es auch in den Heften, aber wir haben es ja auch hier in wunderbarer Übertragungstechnik. Danke. Lesen Sie gerne mit. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt da weniger Gute. du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe Schwestern und Brüder, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und taucht gleich mal auf einer feuchtfröhlichen Hochzeitsfeier auf, irgendwo in einem Dorf in Galiläa. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Mensch und musste erst mal eine Party retten. Der Jesus hier im Johannesevangelium, er ruft nicht zur Buße, er fastet nicht in der Wüste, er vertreibt keine Dämonen, er predigt nicht in der Synagoge, sondern er feiert, er isst und er trinkt. Er amüsiert sich. Vielleicht hat er sogar ein Tänzchen gewagt, wir wissen es nicht. Und als plötzlich der Wein ausgeht, verwandelt er einem Zauberer gleich 600 Liter Wasser in ziemlich edlen Wein und die Party geht weiter. Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana ist ungewöhnlich, also mindestens ungewöhnlich. Ja, für manche Leute sogar anstößig. So sehr anstößig, dass die drei anderen Evangelisten die Geschichte lieber weggelassen haben. Ob Matthäus oder Markus oder Lukas die Vorstellung von einem mit Wein feiernden Jesus peinlich war? Und ja, natürlich, man kann fragen, hat denn der Retter der Welt nichts anderes zu tun? Der Retter der Welt, der den Menschen Licht und Wahrheit und Leben bringt, hat er nichts Wichtigeres zu tun, als Leuten, die schon ein bisschen angetüdelt waren, noch weiteren Wein zu besorgen? Noch dazu heute am ersten Sonntag in der Fastenzeit? Aber das tut er doch alles. Er kümmert sich doch auch um die anderen Dinge. Er wird ja nur wenig später, auch im Johannesevangelium lesen wir das, wenig später wird er Kranke heilen, einen Toten auferwecken. Er wird leiden und sterben. Er wird begraben werden und auferstehen. Uns und aller Welt zur Hoffnung. Aber am Anfang seines Weges steht nun mal das Weinwunder. Und von dem heißt es ausdrücklich, wir haben es gerade miteinander gelesen, da hat er seine Herrlichkeit offenbart und die Jünger sind da zum Glauben gekommen. Also muss doch was dran sein an der Geschichte. Tauchen wir ein in 600 Liter Wasser. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Das ist das Erste. Der Glaube bittet für andere. Maria ist aufmerksam. Sie merkt, dass hier der Wein ausgeht bei dieser Festgesellschaft. Und Maria will den Gästen die gute Laune erhalten. Die hat da so ein Gespür dafür. Und sie will vor allem dem Gastgeber die Blamage ersparen. Jahrelang würde man im Dorf mit den Fingern auf dieses Paar zeigen. Das waren die Geizigen, die nicht genug zu trinken hatten zu ihrer Hochzeitsfeier. Sie hatten nicht genug, also muss geholfen werden. Ich will sagen, der Glaube, der urteilt hier nun gerade nicht, welcher Mangel schlimm und welcher Mangel nicht so schlimm ist, sondern der Glaube nimmt wahr, wenn etwas fehlt. Und er bittet um Hilfe, egal erstmal worum und für wen, für was. Glaube meint, sich umschauen mit den aufmerksamen Augen einer Maria. Ich denke, solche aufmerksamen Augen haben wir hier in der Gemeinde auch. Und das ist gut so, das ist wichtig so. Und das trägt uns ja manchmal auch. Wahrnehmen, wenn anderen Menschen etwas fehlt. Und Gott um Hilfe bitten, in den großen und wichtigen Dingen, aber eben auch in den kleinen und nur vermeintlich unwichtigen Dingen des Lebens. Jesus um Hilfe bitten für andere. Ihn bitten um das tägliche Brot, um Wasser und um Wein, um einen schönen Sonntag, um einen guten Gottesdienst, um eine glückliche Partnerschaft, um Frieden in Europa, um Frieden in der Welt, um Frieden auch hier bei uns im kleinen persönlichen Umfeld. Sie haben keinen Wein mehr. Es fehlt an so vielem auf der Welt, lieber Gott. Und dir, lieber Herr Jesus, dir wollen wir das alles ans Herz legen. Jesus antwortete: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist das Zweite. Gott erhört alle unsere Bitten, aber er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, schon gar nicht sofort. Jesu Antwort auf den Hinweis seiner Mutter ist sehr abweisend. Er ist geradezu etwas schroff. Redet man so mit seiner Mutter? Normalerweise nicht. Reagiert man so auf eine Bitte? Eigentlich nicht. Der Glaube an Jesus weiß es, oder manchmal müssen wir das auch schwer lernen, dass der Mann aus Nazareth sich nicht vereinnahmen lässt. Von seiner Mutter nicht, von seinen Jüngern nicht, von den Gläubigen nicht, auch nicht von uns hier in der Gemeinde, auch nicht von denen, die seine Botschaft predigen. Das Wort ward Mensch, aber kein menschliches Wort kann es zwingen, kann dieses menschgewordene Wort zu irgendetwas zwingen. Darüber hören wir nochmal was am Donnerstag, wenn wir erfahren, dass Jesus genau nicht mit in unser Boot steigt. Jesus bleibt ein bisschen unnahbar und sogar ein bisschen unberechenbar hier. Denn seine schroffe Ablehnung, die ist ja nicht endgültig. Auf sein Nein folgt ja dann doch schnell ein unerwartetes Ja. Der Mangel wird behoben, aus Wasser wird Wein. Aber keiner kann sagen, wie dieser Umschwung zustande kam. Es ist Jesu Entscheidung, ganz allein seine eigene. Gott erhört alle unsere Bitten, alle unsere Gebete. Aber er bestimmt, welche Wünsche er uns erfüllt. Wir bitten dich um so vieles, Herr. Aber wir beten immer auch, dein Wille geschehe. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So geht ja seine Begründung für die vorläufige Ablehnung. Und gerade im Johannesevangelium, wo alles seinen Platz hat und seinen Sinn hat und manchmal auch seinen Hintersinn, da müssen wir noch mal einen Blick auf diese Stunde werfen. Denn irgendwann im Johannesevangelium kommt sie nämlich, diese Stunde. Da sagt Jesus: Meine Stunde ist gekommen. Das ist eine Stelle, da treten zwei Heiden auf, zwei Griechen. Und die gehen auf die Jünger zu und sagen: Wir wollen Jesus sehen. Diese oft überlesene kleine Bibelstelle im 12. Kapitel, dieses Anliegen dieser beiden, das ist so ein bisschen die Initialzündung, das gibt so den Ausschlag dafür, dass Jesus seinen großen Auftrag, die kommende weltweite Mission, dann in aller Deutlichkeit vor Augen hat und gewiss wird für seinen Weg ans Kreuz und über das Kreuz hinaus. Für seinen Weg, der bis zu uns führt, bis zu uns hierher, ins Hier und Heute. dass auch wir teilhaben an ihm, an seinem Wort und an seiner Stunde. Wir ahnen hier schon diese wunderbaren Verknüpfungen von klein und groß, die begleiten uns durch die ganze kommende Woche. Verknüpfung von kurzem Wort und großer Geschichte von Himmel und Erde. Fünf sind es insgesamt. Seine Mutter sagt zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Das ist das Dritte. Der Glaube lässt sich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Der Glaube hält fest am Vertrauen. Trotz allem. Maria hätte sich ja können geschlagen geben, hätte können zum Speisemeister gehen, so nennt ihn ja Martin Luther, oder zum Bräutigam und sagen: Sorry, ich kann auch nichts machen. Und mein Sohn ist gerade bockig, der will auch nicht. Nein, Maria glaubt daran, dass die Macht Gottes in Jesus wirkt. Eine Macht, die tatsächlich Dinge verändern kann. Maria vertraut schon dieser lebensspendenden Kraft ihres Sohnes, auch wenn der die hier gerade mal gar nicht zeigt. Maria hält daran fest, dass die Dinge gegen den Augenschein am Ende gut werden können. Wir haben es gerade im Lied gehört und gesungen. Was er sagt, das tut. Haltet euch an ihn. Er sorgt für euch. Vielleicht nicht sofort, aber schneller als ihr denkt. Martin Luther, Sie werden es ahnen, der war kein Kritiker dieser Weingeschichte. Da war ja selber auch ein Weinfreund. Er hat darüber gepredigt und ich habe einen Satz mitgebracht. Also soll dies Wunderwerk fürnehmlich dahin dienen, dass wir unseren lieben Herrn Christum recht lernen erkennen. Und wo immer Mangel und Not bei uns sich finden, mit gewisser Zuversicht zu ihm laufen. Hülf und Gnad bei ihm suchen, und die soll uns gewisslich widerfahren zur rechten Zeit. Will sagen, was immer passiert, der Glaube bleibt dabei. Tut, was er euch sagt. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das Vierte. Und will sagen, dieser Küchenchef, der Speisemeister, der stellt verwundert fest und auch ein bisschen mit Dankbarkeit: Du hast das Beste zuletzt geschenkt. Das heißt, dass der Glaube diesen erwartungsvollen Blick nach vorne haben darf. Er weiß ja, das Beste kommt erst noch. Der Glaube gibt sich auch nicht damit zufrieden, dass vielleicht einem Mangel abgeholfen wird. Das wäre ja auch schon was. Der Glaube geht allen Ernstes davon aus, dass uns noch mehr und Besseres geschenkt werden wird. Im Glauben richten sich unsere Augen und Herzen nach vorne, voller Hoffnung, voller Zuversicht, manchmal fast ein bisschen übermütig. Ich will nicht ängstlich fragen, was wird noch kommen, sondern bin fröhlich gespannt auf das, was Gott mit mir vorhat. Das hat Selma Lagerlöf einmal so gesagt. Auch das ist Glaube. Gelassen und vertrauensvoll nach vorne schauen auf das, was uns in Zukunft alles noch geschenkt werden wird in unserem Leben. Eine gute Begegnung, eine Tür, die sich öffnet, ein Fenster, was frische Luft reinlässt, eine Aufgabe, eine neue Erfahrung, eine tröstliche Erfahrung. Wer weiß? Ich will nicht ängstlich fragen, was wird noch kommen, sondern ich will fröhlich gespannt darauf sein, auf das, was Gott mit mir noch vorhat. Du hast den guten Wein bis zuletzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das fünfte. Wer fand zum Glauben? Die Jünger. Vom Speisemeister oder von Braut und Bräutigam oder wenigstens von ein paar Hochzeitsgästen ist nicht die Rede. Nur die Jünger erkannten seine Herrlichkeit und fanden zum Glauben. So war das und so ist das. Alle fanden den neuen Wein toll. Aber das war es dann auch schon. Und das erleben wir ja ganz oft heute auch so. Blind sind wir für Gottes Wirken in der Welt, wir und unsere Zeitgenossen. Und Wunder führen nicht automatisch zum Glauben. Das erklärt vielleicht ein bisschen auch, warum Wunder heutzutage so wunderselten sind. Und erklärt auch nochmal, warum Jesus eigentlich nicht wollte. Er hatte andere Schwerpunkte seiner Wirksamkeit vor Augen. Liebe Gemeinde, am Anfang war das Wort. Und das Wort wurde Mensch und taucht auf einer fröhlichen Hochzeitsfeier auf, verwandelt Wasser zu Wein und offenbart seine Herrlichkeit. Und die Jünger glauben an ihn. Fünf waren es zunächst. Philippus, Nathanael, Andreas, wir vermuten Johannes und Petrus. Die haben gesehen und gelernt, dass es sich lohnt, für sich und für andere zu bitten. Sie haben gesehen, dass Jesus unser Bitten, wenn er will, überreich erfüllt. Und sie wissen auch, haben gelernt, dass man sich im Vertrauen auf Jesus ja nicht beirren lassen soll. Und sie sind voller Zuversicht darauf, dass das Beste erst noch kommt. Das ist die Quintessenz aus diesem auf dem ersten Blick für manchen etwas anstößigen Predigttext. Auf diese gelegentliche Kritik an der Geschichte hatte ich schon hingewiesen, hat der Retter der Welt, der uns Licht, Wahrheit und Leben bringt, nichts was anderes zu tun, als Wein zu beschaffen? Sollte er sich nicht lieber um das viele Leid auf der Erde kümmern? Die verblüffende Antwort, die uns die Geschichte selber gibt, heißt: Das Leben darf und soll und muss auch gelebt und gefeiert werden. Und dass wir das Leben feiern, ist ja keine Ignoranz gegenüber dem vielen Schweren und Belastenden, um das wir wissen und was wir erleben immer wieder. Sondern dass wir das Leben feiern, ist sowas wie eine Medizin, ein Lebenselixier, was uns davor schützt, uns immer wieder auf das Dunkle nur zu fixieren. Gerade im so bedeutungsschweren Johannesevangelium, gerade hier ist sich der Sohn Gottes nicht zu schade, im Falle eines Falles für Weinnachschub zu sorgen. Und gerade hier im Johannesevangelium weiß man offenbar auch ganz genau, dass der Mensch schließlich auch davon lebt, immer wieder mal, wenn es passt, ein Liedchen zu summen, ein Tänzchen zu wagen, ein Pfeifchen zu rauchen, sich die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen, ein Glas zu erheben und Prosit zu sagen, es möge nützen, auf das Gute schauen, was Gott uns schenkt, spüren, wie wir geborgen sind bei Gott, auch in und gerade in Zeiten wie heutzutage, wo man den Eindruck hat, dass sich die schlechten Nachrichten die Klinke in die Hand geben. Das und mehr vermittelt diese Geschichte, vermittelt das erste Zeichen, das erste Kapitel unserer Bibelwoche 2025 hier in der Bonner Gnadenkirche im Teamgottesdienst. Der Kirchenvater Hieronymus ist mal gefragt worden: Was denkst du eigentlich? Wie lange hat der Wein von Kana wohl dann gereicht? Und Hieronymus hat geantwortet: Wir leben heute noch davon. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.